Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen, Massimo Maio ist hier. Cicely Tyson war eine der ersten schwarzen Schauspielerinnen in den USA, die sich dagegen gewehrt hat, reine Klischeerollen zu spielen. Sie wollte keine Kriminellen spielen, keine unmoralischen oder unterwürfigen, sondern vor allem starke Frauen.
Two of you could sit under a shady tree, drink ice cold whiskey and shoot the breeze.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Film Sounder von 1972. Da war Tyson für einen Oscar nominiert als beste Hauptdarstellerin, hat aber auch in anderen sehr bekannten, wichtigen Serien und Filmen mitgespielt, Grüne Tomaten zum Beispiel oder Roots oder auch House of Cards. Vor 3 Jahren hat sie den Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk bekommen und jetzt ist Cicely Tyson gestorben im Alter von 96 Jahren. Ich habe mit der Filmkritikerin Jenny Zilker über Cicely Tyson gesprochen und habe sie erstmal gefragt, ob das, was ja erstmal so positiv klingt, wirklich so eine Art Bilderbuchkarriere war.
Naja, ja und nein. Es fing ja schon bei ihr sehr früh an mit der Karriere. Mit 17 hatte sie ihre erste Fernsehrolle, natürlich erstmal kleine Rollen. Dann spielte sie 1956 zum Beispiel in dem ersten fast komplett schwarz besetzten B-Movie Carib Gold mit neben der Jazzsängerin Ethel Waters und war 1963 mit diesem East Side West Side auch als erste Schwarze in der Fernsehserie zu sehen. Und als Model hat sie nebenbei gearbeitet, vor allen Dingen zum Beispiel für das Magazin Ebony, das sich ja immer schon ganz bewusst an eine schwarze Leserschaft richtete. Dann war sie auch in den 60ern das Covermodell übrigens von Miles Davis' Platte Sorcerer, die kennen vielleicht einige. Den hat sie da kennengelernt und dann später in den 80ern geheiratet, in einer ganz turbulenten Ehe. Und ihre Kinofilme wurden auch größer, ihre Rollen aber nicht unbedingt. Also die Filme kenne ich teilweise, aber viele werden nicht wissen, dass sie mitgespielt hat. The Heart is a Lonely Hunter von 1968 zum Beispiel. Ja, dann Sounder, 72 mit einer Hauptrolle. Und sie hat dann auch 1977 in einer Folge dieser wirklich, wirklich wahnsinnig wichtigen und einschlagenden Fernsehminiserie Roots mitgespielt, die sie zum ersten Mal quasi in einer ganz angemessenen, langen und fiktiven Form mit dem Thema Sklaverei beschäftigte. Da spielt sie die Mutter von Kunta Kinte. Und bei Grüne Tomaten daneben Kathy Bates und Jessica Tandy. Also man hört schon, sie hat wirklich sehr, eigentlich viel gemacht, auch bei The Help 2011. Eine Bilderbuchkarriere war es aber doch nicht ganz, würde ich sagen, denn trotz vieler Preise und noch mehr Nominierungen blieb ihr die Anerkennung von der gesamten Gesellschaft dann doch lange verwehrt. Und diesen Ehren-Oscar, den sie 2018 bekommen hat, den akzeptiert sie mit den Worten "This is the culmination of all those years of have and have nots." Also da spricht sie auch nochmal an, wie wechselhaft und wankelmütig ihr Erfolg eigentlich war.
Das heißt, kann man das schon auch ein bisschen als eine typische afroamerikanische Künstlerin-Karriere beschreiben?
Ich würde sagen, ja, angesichts ihres wirklich unbestreitbar großen Talents und Charismas und auch ihrer sehr professionellen Art, wie sie ihre Rollen hineinzufuchsen, zum Beispiel in dieser mehrfach ausgezeichneten Fernsehproduktion The Autobiography of Miss Jane Pittman von 1974, da geht es um eine Sklavin. Und in diesem Film wird sie teilweise in so einer Aging-Maske gezeigt, weil sie als Protagonistin, 111-jährige Protagonistin in der Rückblende erzählt. Da hat sie sich ganz lange damit beschäftigt, wie man als schwarze Seniorin aus dieser Generation spielt und sich bewegt. Und angesichts dieser vielen Nominierungen, da wundert mich, dass sie nicht noch bekannter ist und dass sie nicht noch mehr Hauptrollen bekam. Und ich glaube, das ist schon ganz typisch für die Filmindustrie bis vor ein paar Jahren. Da war es eben ganz normal, eine Südstaatengeschichte, auch eine Südstaatengeschichte, vor allem mit weißen ProtagonistInnen zu erzählen. Oder das war normal, dass sie im Jahr 72, wo sie eben für diesen Martin Ritt-Film Sounder nominiert war, dass in allen Kategorien dann ausschließlich weiße Kollegen und Kolleginnen gewonnen haben. Der Film war mehrfach nominiert. Wir hatten es eben bis vor ein paar Jahren bekanntlich mit einer recht homogenen Academy-Mitgliedsgruppe zu tun. Und der strukturelle Rassismus war in der US-Gesellschaft tief verwurzelt. Und insofern glaube ich, dass sie jetzt bestimmt noch eine viel steilere Karriere vor sich hätte. Das spiegelt schon ein bisschen so das Anranddrängen von AfroamerikanerInnen in der US-Gesellschaft. Ich glaube auch ganz wichtig, ihr ständen jetzt vor allen Dingen auch andere und diversere Rollen zur Auswahl.
Genau, gegen diesen strukturellen Rassismus hat sie sich ja auch ihr Leben lang gewehrt, engagiert. Sie war Bürgerrechtsaktivistin. Was hat das denn für eine Rolle gespielt für ihr Filmschaffen?
Eine ganz große, sie sagte zum Beispiel schon 1972, also schon eigentlich noch sehr früh in ihrer Karriere, in einem Interview mit dem Parade-Magazin, wir schwarzen Schauspielerinnen, wir müssen immer Prostituierte und Drogenabhängige spielen und Housemates, es ist immer negativ, ich spiele diese Charaktere nicht mehr, auch wenn ich dann nichts mehr verdiene. Darüber kann man natürlich jetzt streiten, über diese Aussage, denn auch die in Gänsefüßchen negativen Protagonistinnen oder Protagonisten, die fordern natürlich eine große Kunst in der Darstellung und ich finde Prostituierte und Drogenabhängige ohnehin schon mal nicht negative Protagonisten, aber Aber ihr ging es natürlich um rassistische Stereotype, die transportiert wurden und werden. Und später im hohen Alter, sagte sie, das wurde dann so ein bisschen komisch, sagte sie vor ein paar Jahren nochmal in einem Interview, dass man jetzt zwar schon bessere Rollen kriegen würde, aber jetzt würden ja afrikanische Schauspieler und Schauspielerinnen den US-Amerikanern die Rollen wegnehmen. Da finde ich, kann man halt auch drüber streiten, ob das stimmt.
Außerdem sprechen wir heute hier im Podcast über Comics. Ist es immer noch so ein Nischending, immer noch so was Besonderes oder Lustiges, so ein Comic? Oder sind die Comics oder Graphic Novels mittlerweile genauso anerkannte Kunstformen wie, sagen wir, Romane, Filme, Theaterstücke? Ziemlich große Frage, gibt auch mehrere Antworten darauf und die hören Sie hier ganz neu im Kompressor-Podcast zu finden, überall, wo es Podcasts gibt und auch in der sehr empfehlenswerten DLF-Audiothek.